nicht erleben. Es geht nicht darum, dass wir uns ganz mies fühlen und uns anklagen, aber dann sind wir nicht da, wo Gott uns haben möchte. Dann sind wir nicht in dieser Normalität. Also normal gemessen an der Norm von Gottes Wort. Ja, Sie haben ja die Frage, woran misst du, was normal ist? Die Kinder kennen das. Alle machen das so. Ne? Und dann können sie, alle in der Klasse machen das so und haben das. Und es ist deshalb normal oder es ist nur der Durchschnitt. Was wir erleben, wir können messen, was unser Durchschnitt ist. Wie viele Leute kommen im Schnitt in einer Gemeinde in Deutschland zum Glauben im Jahr? Wie oft erleben wir Krankenheilung und so weiter? Das kann man Statistiken machen oder man kann es bleiben lassen. Aber deshalb ist es noch lange nicht normal, dass es was Unnormales ist, dass jemand zum Glauben kommt. Nein, das ist das, Gott fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Das ist das, was Gott tun will. Und Gott hat sich nicht geändert. Und das ist das, wonach wir uns ausstrecken. Und unser Impuls, unsere Versuchung ist manchmal, dass wir dann das irgendwie versuchen zu beschwichtigen. Und das also, die kann man bei klugen Auslegern lesen und bei vielen Predigern hören. Ja, so toll war das in der Apostelgeschichte ja auch alles nicht. Und die hatten ja auch Streit. Und da gab es ja auch, natürlich gab es da Probleme. Die Frage ist, wie sind sie in der Kraft des Heiligen Geistes mit den Problemen umgegangen? Und wie gehen wir mit oder ohne Kraft des Heiligen Geistes mit unseren Problemen um? Und da würde ich sagen, ist ein gewisser Unterschied, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich möchte mich davon herausfordern lassen, dass wir diese Normalität nicht leben. Und ich sage, ach, das waren halt andere Zeiten, da war auch alles viel einfacher. Und so. Ich habe letztes Mal davon gesprochen. Wir haben halt hier harten Boden und so weiter. Also ich finde, hier in Lystra ist der Boden vergleichsweise hart, wenn sie ihn gleich steinigen. Aber Gott handelt. Ja, und ich glaube, er will heute auch handeln. Und ich möchte uns herausfordern, ich schließe mich da ausdrücklich ein, dass wir uns nicht zur Ruhe setzen und sagen, ist doch schon ganz schön. Ja, es ist doch auch schon, wir sind schon ein bisschen besser als der Durchschnitt von Gemeinden in Deutschland oder so, je nachdem, was man misst. Oder wir bilden es uns ein. Nein, wir strecken uns nach dem aus, was Gott verheißen hat. Und so wie Lukas es hier berichtet, verstehe ich diese Berichte auch als eine Verheißung von dem, was Gott weiter tun will. Also wollen wir in diesem Sinne normal sein, strecken wir uns danach aus. Das ist eigentlich die Einladung. Sagen, ja, wir wollen mehr. Wir sind dankbar, wir danken Gott, wir sehen das, was er schon getan hat. Wir ehren die kleinen Schritte, wir ehren den Tag des geringsten Anfangs, wie es mal heißt, mit den Propheten. Aber wir sagen, Gott, du hast noch mehr. Das ist noch nicht alles. Und wenn wir ein bisschen was bekommen haben, wir sagen das im Heilungsgebet immer wieder, wenn Gott ein bisschen Heilung geschenkt hat, so ja, okay, du kannst dich schon ein bisschen besser bewegen wieder oder so, aber der Schmerz ist immer noch da, dann glaube nicht, okay, das war's, mehr hat Gott halt nicht für dich, musst halt nehmen, was du kriegst, sondern nimm das und sag, danke Gott. Und da, wo das hergekommen ist, gibt es noch mehr. Ja, und dann darfst du dich weiter ausstrecken. Ja, versteht ihr das Prinzip? Wir wollen uns nach ausstrecken nach dem, was nach Gottes Wort normal ist, nicht das, was nach unserer Erfahrung der Durchschnitt ist. Es gibt hier immer wieder die gleichen Elemente. Ich will da jetzt nicht in die Tiefe gehen. Wir sehen, dass auf unerschrockene Weise die Botschaft von Jesus weitergesagt wird. Auf unerschrockene Weise und immer wieder auf andere Weise. Das ist ganz interessant. Die haben nicht ihre, wenn du Paulus hier über die Schulter guckst, merkst du, der hat nicht seine standard-evangelistische Predigt. Ich bin manchmal neidisch auf so Wanderprediger, die viel im Reisedienst sind, weil die dann in jeder Gemeinde die gleichen tollen Storys erzählen können und die Zuhörer denken, die erleben jede Woche sowas. Ja, aber die gehen die ganze Jahr damit auf Wanderschaft. In der Gemeinde musst du jede Woche frisch was bringen. So. Aber Paulus hat nicht seine Standardschallplatte, die er überall auflegt, sondern er stellt sich auf seine Zuhörer ein. Und wenn da ein jüdisches Publikum ist, dann spricht er von den Verheißungen und vom Messias. Und hier sind in Lystra gibt es wahrscheinlich gar keine Synagoge, sonst wäre davon die Rede. Und er spricht von der Schöpfung und dass Gott den Erntesegen gibt und dass ihr ihn jetzt kennenlernen können. Ja, also er stellt sich darauf ein, kulturell und so weiter. Wir nennen das Kontextualisierung. Also was verstehen die Leute hier? Wie kann ich ihnen eine Brücke bauen, Jesus kennenzulernen? Aber immer ruft er Menschen dazu, sich Gott zuzuwenden, sich Jesus zuzuwenden. Und da zögert er nicht, auch wenn er merkt, es ist hier vielleicht ein bisschen, brennt hier die Luft. Nicht jeder will das hören. Einladung an uns, da normal zu werden. In unserem Umfeld, Ja, ob das beim Nachbarn ist, beim Vermieter, dass wir die Botschaft von Jesus weitergeben. Dann sehen wir, Gott stellt sich dazu, zu dem, was Paulus predigt und Barnabas. Sie lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, Vers 3, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Das zieht sich durch. Gott tut Zeichen und Wunder. In Lystra haben wir dann die Beschreibung von einem ganz besonderen Wunder. Jemand, der von Geburt an gelähmt war. Der hatte nicht nur ein bisschen Rückenschmerzen oder so, sondern der konnte noch nie gehen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und wir sehen, wie Gott hier eingreift und sich zu seinem Wort stellt. Und auch danach will ich mich ausstrecken. Was wir nur sehen, ist, vielleicht das nur als ein Gedanke zu dem Thema, diese Zeichen und Wunder geschehen immer wieder da, missionarischen Frontsituation sozusagen. Da, wo das Wort Leuten verkündet wird, die Jesus noch nicht kennen. Meine Erfahrung in Gemeinden ist, dass wir das Thema Heilung in erster Linie, ich sag mal, im privaten Kreis einsetzen. Also im Hauskreis beten wir für Heilung. Das ist super, machen wir weiter, unbedingt. Oder wir sind dann doch eher unter uns oder kommen Christen aus anderen Gemeinden zum Heilungsgottesdienst. Aber wenn wir es in der Apostelgeschichte sehen, dann ist es eigentlich immer wieder ein missionarisches Tool, um Menschen auf Jesus auch hinzuweisen. Und ich kenne das von mir selbst, das Denken, zu sagen, naja, wenn wir das hier so im geschützten Rahmen gut hinkriegen, dann trauen wir uns damit auch raus. Und ich glaube, es funktioniert so nicht. Weil Gott legt eine besondere Verheißung drauf, wo wir eben rausgehen. Und wir haben ja einige, die da an der Front sind und an der Speerspitze sind. Und ja, ich will mich da inspirieren lassen. Sagen, auch wenn das ein Kollege ist, wenn das jemand ist, ja, den du kennenlernst irgendwo, der kein Christ ist und der erzählt dir von seinen Problemen. Du sagst, hey, ich würde gern für dich beten, ist das okay? Und damit rechnen, dass Gott handelt. Und ich glaube, Gott stellt sich besonders gern zu solchen Gebeten. Ein drittes, was auch normal ist, und das ist dann wieder was, was auch in vielen Erweckungsgottesdiensten, Büchern und so nicht so vorkommt, das ist der Widerstand. Ja, es scheint normal, ich habe letzte Woche darüber geredet, da wo auf rechte Weise das Evangelium verkündet wird, da wird es Opposition geben. Da wird es Leute geben, die das nicht hören wollen. Und Paulus erlebt es immer wieder und er zergeht dann nicht in Selbstzweifeln, ob er nicht vielleicht alles falsch gemacht hat, sondern er geht weiter. Ich finde das besonders bemerkenswert am Ende des Abschnitts, den ich gelesen habe, wo er gesteinigt wird. Und dann steht er auf, ob das jetzt eine Heilung ist, eine Totenauferweckung oder Glück gehabt, in Anführungszeichen. Wird nicht näher erläutert, aber er steht auf. Ich meine, das waren Experten, die wussten, wie man jemanden steinigt. Und wenn die ihn für tot erklären, dann war er mindestens schwer verletzt. Aber er steht nicht nur auf, sondern er geht wieder in die Stadt. Ist euch das aufgefallen? Also er sagt nicht, okay, nochmal gut gegangen und nichts wie weg. Das Fluchtauto wartet schon, sondern er geht wieder rein. Gut, dann ziehen sie weiter am nächsten Tag und so. Ne? Aber er macht weiter in seinem Dienst. Er lässt sich nicht erschrecken, wenn es Widerstand gibt. Und manchmal lese ich dann irgendwas, was vielleicht irgendwelche Gesetze kommen könnten oder was, wo Leute Front machen gegen irgendwie gefährliche religiöse Fundamentalisten oder so. Dann denke ich, wie soll das gehen? Und wenn wir dann nicht mehr Gemeinnützigkeitsstatus haben oder sowas, kann ja dann mit irgendwie und denke, Moment mal, 80% der Gemeinde Jesu weltweit nicht lange nicht so privilegiert wie wir und leben meistens in Situationen, wo geistlich viel mehr passiert. Wir haben es gut und wir dürfen das nutzen, wir dürfen das genießen, solange es so ist. Wir in der Tageszeitung irgendwelche Andachten veröffentlichen können und unsere Spenden von der Steuer absetzen können und selten verprügelt werden wegen Jesus. Aber darauf baut die Gemeinde nicht auf, dass wir diese Möglichkeiten haben. Davon ist sie nicht abhängig. Ja? Wir können anderes erleben. Und die Frage, die manchmal ja gestellt wird, ist, wenn wir gar keinen Widerstand erleben, könnte es vielleicht daran liegen, dass niemand uns bemerkt hat, weil wir so den Ball flach halten und so unauffällig als Christen sind. Ich erinnere mich wieder an die Geschichte, dass jemand hier in den Gottesdienst kam und Jesus nicht kannte, und aber auf der Suche war und dann jemand hier traf, ist nicht immer nicht anwesend, mit dem er irgendwie 10 Jahre zusammengearbeitet hat. Sagte dann, warum hast du mir nie erzählt, dass du Christ bist und hier in die Gemeinde gehst? Hätte ich ja schon vor Jahren mitkommen können. Ich so, ouch, ne, das hat gesessen. Also sind wir überhaupt, merken die Leute überhaupt, dass wir da sind? Und ein viertes, was Gott immer wieder schenkt und was zu dieser Normalität gehört, ist, dass Gott Frucht schenkt. Dass wir damit rechnen können, dass das Wort Gottes Frucht wachsen lässt, Frucht hervorbringt. Wir wissen nicht, wie viel Frucht, das ist auch bei Paulus unterschiedlich. Das kann uns vielleicht trösten, ja? Manchmal ist kommt die ganze Stadt zusammen, manchmal sind es nur ein paar wenige. Ein paar wenige würden uns auch schon manchmal drüber freuen. Von Jesus heißt, er konnte da nicht viele Wunder tun, außer dass er einige Kranken heilte. Ich sage, ja, das wäre ja schon mal ein Anfang. Aber auch da ist die Frucht unterschiedlich, will ich sagen. Aber Gott stellt sich immer wieder zu seinem Wort. Und wir dürfen damit rechnen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und zwar auch Leute, die total verschlossen wirken, wo wir denken, nee, das wird nie was. Der doch nicht. Ja, oder jemand aus einer anderen Religion oder aus einem ganz anderen Lebensstil oder einer ganz anderen Subkultur. Wir sagen, nee, solche Leute bekehren sich nicht. Für den Heiligen Geist ist das eine neue Information, dass sich solche Leute angeblich nicht bekehren. Er hat da andere Daten. Ja? Also, Gott schenkt Frucht und wir dürfen damit rechnen, dass das normal ist. Und uns danach ausstrecken entsprechend. Okay, ich will noch einen Moment auf diese besondere Geschichte eingehen, die hier in Lystra erzählt wird. Da ist dieser Gelähmte, über die Heilung selbst erzähle ich nicht so viel, aber was passiert dann? Ist euch aufgefallen, wie schnell diese Menge umkippt? Wie schnell diese Leute umkippen? Ja, in einem Moment sind die völlig aus dem Häuschen. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendeine Feldwald- und Wiesenheilung, ein lahm Geborener. Das müssen die höchsten Götter sein, also Zeus. Und der eine, der redet so viel, das ist wahrscheinlich Hermes, der Götterbote. Ja, Paulus, vielleicht war Barnabas auch so ein bisschen älter oder so, das weiß ich nicht. Das war also der Mentor eigentlich von Paulus. Also, sie vergöttern sie, buchstäblich. Und buchstäblich im nächsten Moment, vielleicht war da auch noch mal eine Nacht dazwischen oder so, wissen wir nicht, aber im nächsten Moment, wie es auch erzählt wird, verteufeln sie sie und wollen sie umbringen. Ja, wie schnell kippt das? Jemand hat mal gesagt, wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, wird schnell Witwer. Ja, was gerade so angesagt ist, man fragt sich auch, wer sagt das eigentlich an? Das kann sich ganz schnell drehen. Und das völlig übertriebene, übersteigerte Lob, was die Apostel hier kriegen, also Lobpreis buchstäblich, schlägt um in Hass. Und ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Dass jemand kommt und ich habe es manchmal erlebt mit Zug auf die Gemeinde. Nicht so dramatisch, wie es hier erzählt wird. Aber dass Leute kommen und sind so begeistert und es ist so toll. Und meine alte Gemeinde, die war so mies. Und hier ist alles so viel besser. Und man hört sowas ja ganz gern, gebe ich zu. Inzwischen werde ich dann schon ein bisschen misstrauisch. So. Man lernt dann doch mit den Jahren. Weil ich dann gemerkt habe, wie schnell sowas umkippen kann. Wenn die dann merken, du bist vielleicht doch nicht so diesem Ideal, was sie irgendwie auf dich projizieren, entsprichst du nicht. Dann dreht sich der Wind plötzlich. Und dann gehörst du Alter, auch zu den alten Gemeinden, über die hergezogen wird. Also so, das gibt's. Ja, es gibt ja so Leute, die ziehen dann auch weiter. Und man muss lernen, damit umzugehen. Darum geht es mir nur. Ja, und manchmal, inzwischen freue ich mich eher, wenn jemand kommt und sagt, naja, ich gucke mir das hier nochmal an und so. Und manches ist ja auch nicht so doll hier. Dann sage ich, okay, das hast du schon mal gemerkt. Ja. Aber hier ist also ein übertriebenes Lob, das schlägt um in Hass. Und was ich daraus lerne, und was wir daraus lernen dürfen, ist, wenn wir uns davon abhängig machen, wie Leute auf uns reagieren, dann sind wir ziemlich arm dran. Ja? Du sagst, okay, jetzt kriege ich Applaus, super, schön, genießen, ja. Wir dürfen auch lernen, als Christen übrigens Applaus anzunehmen und nicht sofort zu sagen, ach, ist alles Jesus. Nein, du hast es ja auch gut, du hast dich von ihm gebrauchen lassen, du hast es gut gemacht, darf man dich auch mal loben. Schön. Aber es ist eben riskant, wenn wir uns da abhängig machen. Und das ist die Frage an dich, Ja, wessen Anerkennung suchst du? Nicht freust du dich, wenn du anerkannt wirst. Freust, wir wollen eine Atmosphäre haben in dieser Gemeinde, wo wir einander wertschätzen, wo wir einander loben und so weiter. Ich muss nicht da sagen, suchst du jetzt meine Anerkennung. Aber brauche ich das, dass jemand sieht, was ich mache? Dass jemand, oder dass nicht nur jemand, sondern vielleicht der Pastor oder der Hauskreisleiter oder keine Ahnung, oder diese Person, die mir so wichtig ist, das sieht, wie ich mich hier reinhänge. Manche schreiben das dann auch, ne, oder erzählen das dann nochmal, damit jeder weiß, was sie alles machen. Also, wenn du das brauchst, dass die anderen dich toll finden, dann machst du dich von diesen anderen abhängig. Und dann bist du nicht mehr frei. Und dann wirst du auch Dinge vermeiden, die du vielleicht eigentlich tun solltest, wenn du damit sonst diese Anerkennung aufs Spiel setzt. Ja, jetzt müsste ich das eigentlich mal ansprechen, aber dann haben die mich nicht mehr lieb. Pastoren sind im Durchschnitt meistens ziemlich Harmonietypen. Es gibt so die Prediger von Alpenschrot und Korn, ne, die sind anders drauf, aber die freuen sich, wenn sie mal wieder irgendwo draufhauen können. Aber viele Pastoren sind eher Harmonietypen. Ich mag es auch, wenn es keinen Konflikt gibt. So, die Frage ist, riskiere ich dann größeren Schaden, weil ich den Konflikt vermeide, wo es vielleicht einen geben müsste? Und jetzt frag dich das nicht so sehr nur über mich, sondern ja, wo vermeidest du Dinge? Oder wo tust du Dinge umgekehrt? Wo tust du Dinge, die du nicht tun solltest, weil du Angst hast, dass die anderen dich sonst nicht mehr lieb haben? Letztlich ist das, worum es dann geht, Menschenfurcht. Menschenfurcht heißt, was andere Menschen über mich denken, ist mir wichtiger, als was Gott über mich denkt. Ja? Oder noch krasser, du bist eher bereit, dein Ansehen bei Gott aufs Spiel zu setzen, um dein Ansehen bei Menschen zu retten, als umgekehrt. Du bist eher bereit, dein Ansehen bei Gott aufs Spiel zu setzen, um dein Ansehen bei Menschen zu retten, als umgekehrt. Ja, und wir merken, wenn man es so formuliert, merkt man, irgendwie ist da was nicht ganz richtig da drin. Weil die Meinung von Menschen kann sich morgen sowieso ändern oder heute. Aber wie Gott uns sieht, das ist in Ewigkeit bedeutsam. Und eine zweite Frage noch, ich bin auch gleich dann durch. Ich will das auch nochmal von der anderen Seite ansehen. Wo läufst du Gefahr, Menschen so zu vergöttern? Menschen auf ein Podest zu stellen, wo sie nicht drauf gehören. Wir lernen ja hier in Deutschland im Schnitt eher kritisch zu sein und so weiter, aber das gibt es ja auch immer wieder. Und das kann irgendein Vorbild sein, was ganz weit weg ist oder ganz nah. Sagst, so wie der möchte ich sein. Oder es kann ein Partner, eine Partnerin sein. Ob du den schon hast oder ob du den nur erträumst. Wenn ich erstmal nicht mehr Single bin, dann. Ja? Und dann wird alle deine Sehnsüchte und Erwartungen in diese nicht vorhandene Person oder noch nicht vorhandene Person gepackt. Und das kann dieser arme Kerl oder dieses arme Mädel gar nicht erfüllen, alles, was du da erwartest, wenn der dann tatsächlich mal in deinem Leben auftaucht. Weil du ihn zu hoch stellst, weil du sie zu sehr aufs Podest stellst. Das können geistliche Leiter sein. Ja, Anwesende oder Nicht-Anwesende. Ich höre immer die Predigt von dem und dem. Ist toll, Internet, wir können so, früher musste man sich Kassetten schicken lassen und so, richtig teuer. Jetzt kann man die besten Prediger der Welt hören, dieser trotzdem hier, Dankeschön. Aber dann hat man manchmal ein Bild von diesem Menschen, was völlig unrealistisch ist. Und es ist einfach gefährlich aus drei Gründen, wenn ich das mache. Das erste ist, dass ich Gott die Ehre raube. Ja, wenn ich Menschen Ehre gebe oder Dingen oder was immer das ist, Ideologien, Ideen, Theologien, die Ehre gebe, die Gott zusteht, dann raube ich Gott etwas, was ihm gehört. Und Gott versteht da keinen Spaß. Ja, geben wir wirklich Gott die Ehre. Du kannst Gott dafür danken, dass du von dem und dem Prediger viel lernst, klar. Aber gibst du diesen Menschen Ehre, die eigentlich Gott gehört, dann wird es gefährlich. Das zweite ist, du programmierst dich selbst auf Enttäuschung. Weil das kann nicht funktionieren. Es sei denn, du bist dann irgendwann so verblendet, dass du die Realität ausschaltest. Das heißt, es wird Enttäuschung geben und es kann in Bitterkeit oder sogar in Hass umschlagen. Ja, Leute, die völlig eine Gemeinde überfordern mit den Erwartungen, die sie an sie haben. Das ist so toll und hier gibt es nie Konflikte und das ist so eine großartige Gemeinde. Sie sagen, okay, kannst du die Uhr stellen, wann du enttäuscht sein wirst von dieser Gemeinde, wenn der erste Konflikt da ist. Und was machst du dann? Gehst du dann weiter, gehst du dann konstruktive Wege oder schmeißt du dann alles hin? Und drittens ist es gefährlich, weil du dieses Idol, wenn der das mitkriegt oder die, weil du diese Person auch in Versuchung führst. Ja, wenn du einen dauernd mit völlig übersteigertem Lob überschüttest, kenne ich jetzt nicht so aus Erfahrung, also, aber der fängt an, das irgendwann zu glauben. Ja, manchmal hat man das bei Personen, die sehr weit oben sind, sich mit Leuten umgeben, die sie alle toll finden, die können das gar nicht mehr, ich erspare euch jetzt die Beispiele aus Politik und sonst wo, könnt ihr euch selber denken, die glauben das dann irgendwann, was die anderen ihnen erzählen über sich. Und das ist eine Riesenversuchung, weil du dann selber völlig in einer Traumwelt lebst. Also, ja, wo suchst du Anerkennung auf ungesunde Weise und wo gibst du eine übersteigerte Anerkennung? Nochmal, es ist gut zu loben und es ist auch gut, Lob anzunehmen und anzuerkennen, wo Leute vorangehen im Reich Gottes. Aber es gibt diese ungesunde Geschichte, wo wir uns binden. Und da ist Paulus für mich das Vorbild schlechthin in der Spur von Jesus. Ja, ich muss an Jesus denken, der vor Pilatus steht. Erinnert ihr euch an die Situation? Und Pilatus sagt, warum verteidigst du dich nicht? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, ja, dich hinzurichten oder dich frei zu sprechen? Und Jesus steht vor ihm, völlig seelenruhig und sagt, du hast überhaupt keine Macht über mich. Sagt er zu seinem Richter, die einzige Macht, die du hast, ist die, die dir von meinem Vater gegeben wurde. Und niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe mein Leben hin, freiwillig. Plötzlich ist der Pilatus so klein, ja, die Verhältnisse sind gerade gerückt. Jesus ist da gefangen vor Gericht, aber er ist frei. Und wir sehen es bei Paulus immer wieder. Er wird gefangen genommen, er wird mit Stöcken geschlagen, er wird gesteinigt und doch ist er frei. Hier buchstäblich, er steht wieder auf und geht weiter. Und da sehen wir, wie die Kraft Gottes ihn stärkt. Wir sehen, wie auch die Gemeinschaft der Jünger ihn stärkt. Auch das brauchen wir da drin. Aber er macht sich nicht abhängig davon. Und ich musste an Vers denken, der wird gerne missbraucht für alles Mögliche in Philipper 4. Paulus sagt, ich kann alles, wisst ihr das, ne? Ich vermag alles. Muss mal gucken, was er da meint. Er sagt nicht, ich kann fliegen oder irgendwie sonst was. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, nämlich, also er bedankt sich für die Versorgung durch die Philipper, dass sie ja, ihm finanziell unter die Arme gegriffen haben. Ich sage das aber nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich ergänze, beides hochgelobt werden und gesteinigt werden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Versteht ihr, wie frei Paulus ist? Er nutzt die Freiheiten, die sich ihm bieten. Er geht durch das Leid, was Gott ihm zumutet, durch. Im Vertrauen auf Jesus, in der Kraft Jesu. Aber er ist in dieser Freiheit, weiterzugehen in dem Weg, den Jesus ihm gegeben hat. Und er ist nicht ein Gefangener der Umstände oder der Anerkennung durch Menschen. Und darin geht er uns voran. Seine Kraft liegt im Herrn. Und dazu ruft unser Herr uns. Ja, hab deine Wurzeln im Herrn. Darin, dass er sein Ja zu dir sagt. Dass er dich annimmt. Was willst du dann eigentlich noch, die Anerkennung von den Menschen? Ja, ist eigentlich, wenn man sich überlegt, der Herr des Universums hat schon Ja zu dir gesagt, hat dich als Sohn, als Tochter angenommen. Wer soll das eigentlich noch toppen? Was soll dann noch besser werden? Ja, okay, der Herr des Universums liebt mich in Ewigkeit, aber ich möchte auch noch, dass die Zeitung noch nett über mich schreibt. Ja, es ergibt eigentlich keinen Sinn, oder? Lass uns unsere Wurzeln in ihm haben. Unsere Wert, unsere Anerkennung erkennen wir darin, dass Jesus für uns gestorben ist. Ja, was ist dein Leben wert? Wie viel bist du wert? So viel, dass der Sohn Gottes sein Leben für dich gibt am Kreuz. Das sind eigentlich alle Fragen von deinem Wert, finden ihre Antwort am Kreuz. Er spricht dir das zu. So viel bist du mir wert. So kostbar bist du. Lass dir nichts anderes einreden von Menschen, die dich ablehnen. Und seien es andere Christen, die dich ablehnen. Wir sind dadurch frei von Umständen. Wir sind in den Umständen klar, wir müssen dadurch, aber sie müssen uns nicht gefangen nehmen. Und darin sind wir frei zu dienen. Darin sind wir frei, weiterzugeben. Ich muss nicht mehr sammeln, 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 halten, 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 weil ich so reich beschenkt bin, darf ich geben, darf ich schenken, darf ich Liebe weiterfließen lassen. Und dazu segne uns Gott. Halleluja. Amen.